Guten Morgen. Ich habe gerade gelesen, dass Schmetterling auf Altgriechisch Psyche hieß. Das ist eigentlich das Wort, das wir so für Psyche und so benutzen. Aber die eigentliche Übersetzung ist Hauch, Windhauch, Wind. Flatter, flatter, deswegen Schmetterling. Macht ja Sinn, nicht? Und ich habe auch gelesen, das kennt ihr schon, Raupen glauben nicht an den Schmetterling. Aber man kann das fortführen inzwischen. Schmetterlinge wissen, dass sie mal Raupen waren. Das ist komisch, oder? Man hat das so mit Duftexperimenten gemacht. Man hat Raupen irgendwelchen Düften ausgesetzt und dann sind die da abgehauen, weil sie es doof fanden. Obwohl es nicht gefährlich gewesen wäre. Und das machen die halt normalerweise nicht. Also man hat die sozusagen abgerichtet so ein bisschen. Und dann hat man die Schmetterlinge hinterher untersucht. Und die, die vorher die Erfahrung gemacht haben, dass das eklig ist, die sind dann weggeflattert. Also die Schmetterlinge sind irgendwie noch mal Raupen gewesen. Also die Erfahrung, die sie als Raupe gemacht haben, die haben Auswirkungen auf sie als Schmetterlinge. Hätte ich nicht gedacht. Interessant, oder? Naja, das rede ich hier über Raupen. Wir sind im 1. Korintherbrief. 15. Kapitel. Zum wiederholten Male schreibt Paulus den Korinthern einen Brief. Und jetzt, nach ganz vielen anderen Themen, schreibt er sehr ausführlich über die Auferstehung. Und er hat seinen Standpunkt da schon sehr klar gemacht. Erst so ganz theologisch. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Das hatten wir alles schon besprochen, ich wiederhole nur. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Und dann Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja nun durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Kurz gesagt, ohne Auferstehungsglaube kein Christentum, das geht einfach nicht. Ohne Auferstehung, vergesst den Rest. Dann ein kurzer Blick in die Zukunft. Das ist 1. Korinther 15, Verse 22 bis 26. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus. Sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und schließlich noch die Verse 33 und 34. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Also, Paulus meint, wer die Auferstehung leugnet, der ist auch ein schlechter Mensch. Der sündigt. Man könnte ja sagen, das reicht jetzt so langsam. Wir haben es verstanden. Aber nein, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt spekuliert er darüber, was für Gegenargumente die die Auferstehungsleugner haben könnten. Und für mich ist das sehr schön, denn er beantwortet damit auch meine Fragen. Die folgenden Verse finde ich über den Auferstehungsleib und so sehr einleuchtend. Und sehr tröstlich. Also, los geht's. 1. Korinther 15, Verse 35 bis 49. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehs, und ein anderes das der Vögel, und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ich habe darüber nachgedacht, aber mir fiel einfach nicht ein, wie ich diese Argumentation klein kürzen könnte. Also, besprechen wir das alles. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, haben sich einige Korinther gedacht. Paulus, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Vers 35. Und mit was für einem Leib kommen sie? Vielleicht machen die sogar Witze. Wie soll das denn gehen? Leibliche Auferstehung. Und wozu überhaupt? Der Körper ist ein gammliges Gefängnis, dachten sich die Griechen. Denn die sagten sich, dass die leibliche Auferstehung bedeutet, man kommt im menschlichen Körper wieder. Aber Paulus ist da ganz anderer Meinung. Irgendeine Art von Leiblichkeit gibt es, offensichtlich, darüber spricht er, aber doch nicht den menschlichen Körper. Aber wir bleiben irgendwie als Person erkennbar. Aber er fängt erst mal an, dass er sagt, das ist aber eine blöde Frage, die er da stellt. Tor, Narr, Dummkopf. Ja. Einfachste Analogien, einfachste Überlegungen müssen euch doch klar machen, dass das überhaupt kein Argument ist. Erstes Argument, das mit den Nutzpflanzen, mit der Landwirtschaft. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Man nennt das Pflanzenanalogie oder Pflanzenparallele. Ja? Paulus ist nicht der Erste, der das benutzt. Wir haben ja jetzt die Evangelien und da steht, dass Jesus das auch gemacht hat. In Johannes 12. Da ist er schon in Jerusalem, kurz vor dem Passafest. Und da kommen Philippus und Andreas, seine Jünger, zu ihm und sagen, da hinten, da sind griechischsprachige Juden, ne? Und die wollen dich mal kennenlernen. Und seine Antwort ist was völlig anderes. Johannes 12, Vers 23. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde, indem er stirbt. Wir haben in der letzten Predigt auch schon die Verse besprochen, wo Jesus mit den Sadduzäern abrechnet. Im Kapitel 22 kommt das vor. Ich lese es nicht vor. Da kommen die Sadduzäer und sagen, naja, also wenn wir auferstehen, dann ist es doch im Jenseits so wie jetzt, ne? Aber wenn man mehrmals verheiratet war, mit wem ist man dann im Jenseits verheiratet, ha? Und Jesus antwortet, das ist eine dumme Frage. Denn es gibt keine Ehepaare unter den Auferstandenen. Er sagt dort in Matthäus 22, Vers 30, zweiter Teil, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Keine Ehepaare. Also was soll eure Frage? Auferstehung gibt's. Oh ja, natürlich. Aber es wird irgendwie ganz anders sein als das Diesseits. Gucken wir uns Vers 37 an. 1. Korinther 15, Vers 37. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Also du steckst keinen Grashalm in den Boden oder kein Samen, kein Fell, also keine Pflanze in den Boden, sondern du steckst ein Samenkorn in den Boden. Ja? Das ist doch sehr anschaulich. Aus Samenkörnern werden Pflanzen. Mehr muss man dazu doch gar nicht wissen. Das Bild ist klar. Nicht die Pflanze wird ausgesät, sondern das Saatkorn. 1:1. Aus einem Saatkorn eine Pflanze. Ich hoffe, der Biologe guckt mich jetzt nicht böse an. Und beide können sehr verschieden aussehen, Saatkorn und Pflanze. Total unterschiedlich. Und das alles geschieht nach Gottes Plan. Vers 38. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Also aus Weizenkörnern wird Weizen und sonst nichts. Ebasta. Ja. Das ist göttliche Ordnung. Willst du Weizen, musst du Weizenkörner säen, ne? So, geht nicht anders. So. Das Ganze wird schon in der Schöpfungsgeschichte erwähnt. Ja. Am dritten Tag werden Pflanzen, die ihre eigenen entsprechenden Samenkörner tragen, entstehen da. 1. Mose 1, Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Das ist alles Gottes Wille. Nun kann man sich natürlich heutzutage fragen, wie genau geht das? Wie genau macht Gott das? Also der Biolehrer könnte fragen, gibt es da nicht vielleicht doch irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Korn und der Pflanze? Ist da irgendeine Verbindung? Mit welchen Mitteln arbeitet Gott da? Enttäuscht mich jetzt nicht, das ist Erbinformation. Ja? Ist klar, das weiß doch jeder. Ja? Also DNS. Ja? Also die Erbinformation für die Pflanze ist schon im Saatkorn. Ist klar? So. Und das ist der Bauplan und danach entsteht dann die Pflanze. Ne? Und ist Aussäen die einzige Methode der Pflanzenvermehrung? Natürlich nicht, es gibt noch anderes. Man kann zum Beispiel Ableger machen, oder? So. interessiert das in diesem Zusammenhang? Überhaupt nicht. Ne? Kein bisschen. Also jeder versteht, wenn man ein Saatkorn aussät, dann kommt eine Pflanze raus. Fertig. Und genau das hat Paulus gesagt und jeder versteht es. Sehr schön. Genauso hat man damals Lebensmittel produziert und so macht man es zum Glück auch noch heute. Paulus war kein Biolehrer und er war auch kein Physiker und kein Astronom. Aber er hat sich Argumente aus der Natur genommen, um seine theologischen Ausführungen zu untermauern. So, das war ganz wichtig. Hat jeder verstanden. Wir kommen jetzt zum Fleisch. Vers 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Menschen haben auch Fleisch. Er unterscheidet übrigens nicht Menschen. Sehr gut, oder? Alle gleich. Und dann nennt er Nutztiere. Vieh. Vögel. Mit anderen Worten Geflügel. Ja. Das kannte jeder. Das hatte er auch sozusagen jeder meiner Hand. Ja. Da wussten die, was er meint. Vögel hat man ja nun auch gegessen oder aber im Tempeldienst benutzt. Wir waren im Urlaub in so einer Halle. Das sind so künstliche Höhlen, da sind so kleine Löcher in den ganzen Wänden und da waren die Tauben drin. Die hat man da gezüchtet für den Tempeldienst. Man braucht ja Tausende davon. Ja. Gab es also Kolumbarien. Sehr interessant, aber egal. Also jeder wusste, was gemeint ist. Und Fische hat man auch schon immer gefangen. In Evangelien kommt das ja auch ständig vor, wie sie da mit Netzen Fische fangen. Jeder wusste Bescheid. Und diese ganzen Lebewesen sind unterschiedlich aufgebaut. Ja. Ist nicht gleich. Ja. Er geht jetzt weiter. Es wird jetzt irgendwie himmlisch. Vers 40. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Also, Glanz? Glanz ist hier das Wort Doxa. Und das ist im Lateinischen Gloria und ihr kennt das aus Liedern so. Wenn man Gott zuruft, du bist der Größte, Gloria. Heißt eigentlich Glanz oder Ruhm oder Herrlichkeit? Oder Bedeutung, Macht, so. Das betrifft nicht nur himmlische Sachen oder Gott, sondern auch einfach Menschen, die furchtbar mächtig sind. Ja. Also Könige auf Erden hatten Doxa, sozusagen. Ja. In Matthäus 6, also in Vers 28 in der Bergpredigt, geht es ja um die Lilien auf dem Felde, nicht? Ja. Vers 28. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in seiner Herrlichkeit, Doxa, bekleidet war wie eine von diesen. Prächtig, prächtiger Mann war das, ja. Menge Seide und so. Jetzt könnte man sagen, Salomo war ein ganz besonderer. Ne? Aber das gar nicht. Das heißt wirklich sowas wie königliche Herrschaft. In Offenbarung 21 steht im Vers 26 über das zukünftige Jerusalem. Und da steht, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr, also Jerusalem, bringen. Also die werden kommen und sagen, Tribut, ja, wir sehen das ein, dass du wichtiger bist. Ja. Die bringen ihre Herrlichkeit. Ja. Also alle Reiche werden sich unterwerfen und freundlich grüßen. Doxa ist also ein Begriff für Herrschaft, für Herrlichkeit. Und bei Gläubigen ist das, was wir bei Gott sehen und erwarten und preisen. Dann steht aber in Vers 40, dass da ein anderer Glanz ist für das Irdische und für das Himmlische. Ja? Und das klingt ja erstmal ganz gut, als wenn wir da ein bisschen von hätten, nicht? Genau. Es gibt auch so ein Vers in dem Psalm 8, Vers 6. Denn du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ja. Zumindest König David. Ne? In Vers 43 kommt nämlich raus, dass die irdischen Leiber, also die ermangeln der Doxa, die haben da nichts von oder ganz wenig, totale Unehre. Ja. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen den irdischen Leibern und den himmlischen Leibern. Jetzt wird es auch noch astronomisch. Jetzt redet Paulus über Sonne und Mond und Sterne. Er sagt, dass der Glanz der Sonne ein anderer ist als der des Mondes. Und es gibt einen anderen Glanz der Sterne und die unterscheiden sich auch noch voneinander. Also es wird unterschieden, dass die sich alle, also es wird betont, dass die sich alle unterscheiden. Die sind irgendwie individuell. Das ist klar voneinander zu unterscheiden. Alles ist geordnet. Und einzigartig. Jo. Und dann Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Das körperliche Dasein ist ohne Tod nicht denkbar. Alles Leben ist von Gott. Aber das materielle Leben, das endet mit dem Tod. Es ist vergänglich. Es ist nur eine Vorstufe. Aber immerhin, es ist eine Vorstufe zur Unvergänglichkeit. Oder wie Udo Lindenberg singen würde, hinterm Horizont geht's weiter. Aber es gibt einen ganz kleinen Qualitätsunterschied. Ja? Also wir wollen die Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Das haben wir jetzt. Ja? Die Abwesenheit von Doxa. Nix der Herrlichkeit. Ja? Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, 23. Ja. Oder Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ja? Also so toll ist das nicht. Wir wollen das andere. Ja? Sünde ist da, Doxa fehlt. Böse, schlecht. Vers 43b, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Oder Jesus sagt, sie sind wie die Engel. Im gleichen Vers noch, es wird gesät in Schwachheit, Sünde, Schmerz, Tod, furchtbar. Aber es wird auferweckt in Kraft. Aber halt erst da, in der Unvergänglichkeit. Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Natürlich ist eigentlich eine Übersetzung, die uns erklärt, worum es geht. Da steht eigentlich seelisch, seelischer Leib. Aber das ist nun gerade nicht das, was man im Deutschen unter Seele versteht, sondern Seele ist der Hauch Gottes. Seele ist das Leben können. Das unterscheidet uns von toter Materie. Ja? Also ein seelischer Leib lebt im Gegensatz zu toter Materie. Aber das, was wir wollen, ist der geistliche Leib. Geistlich. Ja? Bewohnt werden vom Heiligen Geist. Beziehungsweise einen Leib haben, in dem er sich so richtig austoben kann. Unser jetziger Leib ist gut hier auf der Erde. Aber er gibt nicht die Möglichkeiten, die der Heilige Geist haben will. Und jetzt schließt Paulus 44b, wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Die Seele, das Leben von Gott braucht einen irdischen Körper, um zu funktionieren. Aber dieser Leib passt nicht zum Heiligen Geist. Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, also beseelt, angehaucht von Gott. Das steht im zweiten Schöpfungsbericht, ja? Da gibt es also Erde, da gibt es Erde, also Schmutz sozusagen, Erde und Dunst. Ja? Und dann wird der Mensch aus der Erde gemacht. noch vor den Pflanzen und Flüssen und Tieren. Ja. Das ist 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wir sind von der Erde genommen, ganz irdisch. Aber wir leben. Ja? Vers 45b. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Jesus gibt uns den Heiligen Geist. Jesus gibt Leben. Zum Beispiel Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich, Jesus, zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus ist derjenige, der dieses Wunder vollbringt. Er ist der lebendig machende Geist. Er hat das auch schon getan in Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, Vers 22. Und als er, Jesus, auferstandene Jesus, dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Ja. Deswegen diese Gegenüberstellung vom ersten Menschen, dem Adam und Jesus. Ja. Jesus ist der lebendig machende Geist. Dann noch ein Vers, den wir irgendwie überflüssig finden, Vers 46. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Okay. Er hat das nochmal sehr betont. Man fragt sich ein bisschen, warum. Wahrscheinlich gab es damals die Philosophie, dass es im ersten Schöpfungsbericht und im zweiten Schöpfungsbericht, dass es da unterschiedliche Menschen gab. Der erste, im Bild Gottes, schuf er ihn, ja, eins. Und das zweite ist das aus der Erde. Und da sagten dann Leute: Nein, nein, der Erste, der ist ein anderer als der Zweite. Ja. Und Paulus sagt: Nein, alle gleich. Ja. Alle Menschen irdisch. Ja. Und die werden dann himmlisch. So. So ist eine Erklärung für diesen Vers 46. Okay. Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Haben wir verstanden, Adam und Jesus. 48. Wie der Irdische, so sind die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Also der erste Mensch, der Adam, der ist der erste von ganz vielen Menschen. So. Und Jesus ist das auch. Ja. Aber wir Christen wollen lieber Jesus folgen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. 2. Korinther 4, Vers 7, also im nächsten Brief dann. Wir haben aber diesen Schatz, nämlich die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Jesus, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also noch leben wir in irdenen Gefäßen. Ja. Das sollte uns schon klar sein. Wir sind jetzt noch nicht diese himmlischen Leiber, von denen es hier die Rede ist, ja. Die Aufgabe ist aber, dass wir im Hinblick auf das, was kommt, leben. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Aber wir leben noch hier, noch irdisch. Ja. Ja. Letzter Vers. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Bild. Also so aussehen wie, wir sollen verkörpern. Ja. Der natürliche Leib ist hier auf Erden. Der himmlische Leib dort im Himmel. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich versuche eine Zusammenfassung. Er wundert sich über diese Gegenfrage. Was für ein Leib? Was weiß ich, sagt er im Grunde. Ja. Er nimmt die Analogie zu den Samen und den Pflanzen. Lebewesen unterscheiden sich. Es gibt Irdisches, aber es wird himmlisch. Wir unterscheiden uns sehr in Herrlichkeit, Doxa. Die Herrlichkeit Gottes, da wollen wir hin. Und jeder einzelne Christ wird dort dabei sein. Ich versuche ein Fazit. Es geht aufwärts, wenn du willst. Leibliche Auferstehung heißt nicht, dass wir im menschlichen Körper bleiben. Aber wir werden Individuen bleiben. Nix da Nirvana oder so. Wir bleiben, wer wir sind. Gott hat scheinbar noch was mit uns vor. Wenn du noch kein Christ bist, was zögerst du? Findest du es nicht auch viel wahrscheinlicher, dass wir wie ein Samenkorn übergeht in eine Pflanze, weiterleben werden in einer anderen Form? Dass die Liebe Gottes, wie die Bibel sie beschreibt, Realität und Einladung sind? Glaube, kehre um, lass deine Sünden abwaschen und geh mit Jesus. Und die Engel werden jubeln. Wenn du schon Christ bist, dann spekulier nicht so viel herum. Wir haben durch die Paulusbriefe und ein paar andere Schriften einige Eckdaten über die Zukunft. Aber das muss dann auch reichen. Der Himmel wartet. Jetzt lebe ich hier auf Erden mit dem Wissen von morgen. Und in himmlischen Gefilden werden wir weiterleben. In unserem eigenen himmlischen geistlichen Leib. Wie ein Schmetterling, der sich freut, endlich fliegen zu können. Ich freue mich drauf. Amen.